Hallo, willkommen zu meiner Seite des Podcasts. Willkommen bei...
Willkommen zu der Spaßseite.
Welcome to the fun side.
And not the crippling depression.
ja, genau, willkommen zur Physikseite des Podcasts. Jetzt werde ich euch mit Zeug aus dem Vast Universe
langweilen. Für Emmy war das gerade bestimmt schon wieder viel zu viel ASMR.
Oh ja, ich wackel meine kleinen Mitschriften aggressiv. Heute reden wir über ein ziemlich Metal-Thema, einfach vom Namen her schon, und die Dinger sind noch krasser. Es geht um Hot Jupiters, habe ich das letzte Folge schon angeteased? Ich weiß nicht. Es geht um Hot Jupiters. Hot Jupiters sind, es ist eine Form von Planeten, also es ist eine Planetenart, kann man sagen, eine Planetenspezifikation, und das sind die krassesten Planetenficker überhaupt. Und weil die so absolut krass sind, so absolut Metal, habe ich meine Notizen in pinker Glitzerschrift geschrieben.
Oh ja.
Also wir sind heute richtig...
Richtig guter Metal.
Wir sind heute richtig fucking hardcore, muss ich mal sagen. Nein, Hot Jupiters, das sind krasse Ficker, weil... Muss ich das so vorstellen? Das sind Jupiter-große Planeten.
Jupiter ist groß, by the way.
Jupiter ist sehr groß. Jupiter ist riesig. Die Erde würde 1000-mal in Jupiter passen, ungefähr. Was groß ist, was viel ist.
It's a lot, yes.
It's quite a lot. Und diese Dinger fliegen sehr nah an der Sonne. Und mit sehr nah meine ich sehr nah. So, überleg dir mal so ungefähr das Sonnensystem. Und jetzt gib mal eine Schätzung ab. So, wie nah würdest du sagen, an der Sonne fliegen die?
Das nah.
Ja. So... Du hast,
ich habe noch keine Vorstellung von Licht.
Du hast die Sonne, dann hast du Merkur, Venus, Erde, Mars, unseren Jupiter. Wie nah schätzt du, würden sie in dieser Skala an der Sonne sein?
Erde?
Okay, ich muss sagen, es ist ein bisschen unfair, dass ich die Skala so aufgesetzt habe, weil das würde implizieren, dass es irgendwo da im Recht liegt. Sie umkreisen die Sonne. Kannst du mal die...
Das war gerade einfach massiv creepy.
Hallo Google.
Ich habe gerade einen echten Schrecken bekommen.
Hallo Google, schön dich zu hören. Sie fliegen, sie umkreisen die Erde in einem Radius vom 1/8 des Merkur-Radius. Das ist so nah an der Sonne, an der jeweiligen Sonne, dass ein Umlaufjahr, also ein Jahr auf so einem Planeten... 5 Tage brauchen würde. Weil sie gerade einmal 5 Tage brauchen, um die Sonne zu kommen. Weil die so nah daran sind. Sie sind so nah daran, an ihrem jeweiligen Stern, dass sie in einem Bereich geraten, der sich Roche, ich weiß es ehrlich gesagt nicht.
Roche
Gonzales.
Yes.
Dass sie im sogenannten Roche Gonzales. Oh ja, der ist sehr hot. 3. Dass sie in der sogenannten Jorge González-Grenze häufig fliegen oder sie sogar überschreiten. Und diese Grenze ist die Grenze, an der die Gezeitenkräfte der Sonne stärker sind als die Gravitationskräfte des Planeten. Das heißt, der Planet wird effektiv zerrissen,
während er die Sonne. So.
Fucking vaporized. Der wird einfach in klitzekleine Stückchen gerissen. Und Jupiter ist ein Gasriese. Das heißt, diese Dinger. Die sind gigantische Gasriesen, die so nah an der Sonne entlang fliegen, dass sie einfach wie, keine Ahnung.
Als würden sie so abgeschabt werden quasi.
Genau, als würden sie abgeschabt werden, als würde man irgendwie Kaugummi unterm Fuß abtreten. Die werden einfach zerrissen und dann fangen sie an wie eine Disk, die Sonne zum Kreisen. Und sie entstehen aber nicht da. Sie entstehen wie unser Jupiter auch. In der Zone, die nennt sich die Eiszone oder Eisgrenze oder Eislinie, glaube ich, Eislinie nennt sie sich. Das ist ungefähr die Linie, wo es so kalt ist, dass Eis gefrieren würde im Sonnensystem. Und die entstehen da. Und das Ding ist, wenn die da entstehen und hier vor der Sonne enden, dann müssen sie irgendwie diesen Weg zurückgelegt haben. Das heißt, sie müssen hier hinten ganz weit außen im Sonnensystem bei ungefähr dem Radius, den auch unser Jupiter hat, entstanden sein, beziehungsweise noch weiter außen, ungefähr da, wo unser Saturn ist, müssen nach innen gewandert sein, bis sie halt nicht mehr können.
They run.
Und dann in die früher oder später effektiv in die Sonne stürzen. Und wenn sie in die Sonne stürzen...
Das klingt wie so Lemminge.
Das klingt absolut
wie so Lemminge. Legen sie den Walk ihres Lebens hin und dann sterben sie
überall. Beziehungsweise es sind nicht Lemminge, es sind fucking Kamikaze-Piloten, weil die flattern in die Sonne rein und damit sterben die Dinger, so wie ein Blindteil sterben, aber die klatschen da rein und damit explodiert die Sonne. Das heißt, du hast...
Das heißt effektiv, sie zerstören die Sonne mit.
Sie zerstören die Sonne mit.
Das heißt, eine Sonne existiert nur so lange wie der Jupiter.
So lange wie der effektiv dieser Jupiter dann Bock hat. Und das Krasse ist, dass die explodieren dann in etwas, das nennt sich rote Supernova. Mhm. Oder ich glaube rote Supernova, lass mich gucken. Rote Nova, weil es nicht super ist.
Ein bisschen wie ein Stripper-Name von einem Redhead.
Es klingt ganz genauso. Es klingt wie das, womit Sepp sein Geld verdient würde nachts. Hi Sepp! Und rote Novas sind keine Supernovas, weil sie halt in kleineren Sternen entstehen und deswegen explodieren sie mit weniger Hitze und weniger groß und weniger hell. Deswegen sind Novas nicht Supernovas. Aber das Krasse ist halt an der Stelle, man muss sich überlegen, wenn man sich Sternkomposition anschaut, wenn man nach Planeten sucht und sich Sterne ansucht, dann kann man Schätzungen abgeben, wie häufig bei gewissen Sternklassen rote Hot Jupiters auftauchen. Also wenn du sagst, okay, ich habe hier Sternklasse, die sonnenähnlichen, also die so sind wie unsere Sonne, und diese Arten von Sternen haben eine Wahrscheinlichkeit von ungefähr 25%, dass ihr System ein Hot Jupiter hat.
Mhm.
Das heißt, 25% aller Sonnen, die so wie unsere sind und damit potenziell Leben enthalten könnten, haben so einen Planet. Und dieser Planet, der ist halt nicht ohne, weil du musst dir vorstellen...
Kamikaze-Piloten,
erstens das, und zweitens musst du dir vorstellen, ich habe es eben schon gesagt, die entstehen ganz außen am Rand des Sonnensystems und wandern nach innen. Das heißt...
Zerstören die auch alles auf dem Weg?
Genau, sie zerstören alles auf dem Weg, beziehungsweise sie zerstören nicht alles auf dem Weg, aber die haben halt eine Kraft, die sind halt krass schwer. Und etwas, was krass schwer ist, hat auch eine derbe Anziehungskraft. Das heißt, die wandern nach innen, die sind so groß, dass sie, das ist so die Theorie, dass sie von den Asteroiden und allem abgebremst werden, weil sie die ganze Zeit aufnehmen bei ihrer Rotation und deshalb die ganze Zeit Geschwindigkeit verlieren. Deshalb spiralen sie nach innen. Sie ziehen dabei aber ganz viele Asteroiden mit sich. Das heißt, alle inneren Exoplaneten...
Er wird immer größer, effektiv, oder?
Ja, er wird immer größer und noch wichtiger. Er zieht ganz viele Asteroiden mit sich. Das heißt, du musst dir das vorstellen, du hast hier drin deine Exoplaneten, so deine erdähnlichen, auf denen potenziell Leben entstehen könnte.
Und
dieser gigantische... Genau, dieses gigantische
Masse-Ding. So wie eine
Masse-Ding.
Effektiv beschissene Sternschnuppe.
Ganz genau. Dieses riesige Masse-Ding jagt jetzt an denen vorbei, hinter dem Tausende, Millionen an Asteroiden, die auf einmal ins innere Sonnensystem gejagt werden.
Ich habe das Gefühl, dieser Podcast wird einfach darin enden, dass sehr viele Menschen Existenzängste haben.
So funktioniert das Universum. Es ist erst super beeindruckend und du denkst dir, an jeder Stelle kannst du sterben. Genau. Und die jagen einfach auf einmal Tausende, Millionen Asteroiden ins innere Sonnensystem, die effektiv wie Schrotpistolen auf Planeten sind. Das heißt, die werden einfach bombardiert. Und du musst dir vorstellen, jeder Asteroid hat potenziell die Größe von bis zum Mond. Theoretisch, warum nicht? Vielleicht größer. Könnte jeden System, jeden Planeten zerstören, im Sinne von, dass er die gesamte Komposition zerstört, jegliches darauf existierende Leben auslöschen könnte. So.
Schon so leicht
bodenlos. Schon so ein paar, ne? Und dann musst du dir vorstellen, okay, selbst wenn man sagt, okay, wir haben jetzt Glück, die ganzen Asteroiden sind an unseren Planeten vorbeigerauscht, aber dann hast du ja diesen Jupiter, diesen heißen Jupiter, der Richtung Sonne rast und weiß, oh scheiße, früher oder später würde da rein crashen. So, da gibt es etwas, das nennt sich, ich habe den Namen vergessen, aber es gibt so ein, sie landen in einem stabilen Orbit, aber er ist so semi-stabil. Das heißt, für eine gewisse Zeit umkreisen sie ihren Stern, aber früher oder später ist halt Ende Gelände, sie crashen rein.
Oh mein Gott, meine Erde ist überlebt. Und dann so,
Owl. Fuck. Genau. So, bei unserer Sonne kannst du denken, okay, cool, unsere Sonne wird irgendwann out of Brennstoff sein und dann wird sie ganz groß und uns verschlucken. Aber wir können sagen mit relativer Sicherheit, okay, das ist noch ein paar Milliarden Jahre hin so. Bis dahin sind wir vielleicht schlau genug, dass wir irgendwie ein Raumschiff entwickelt haben, das von unserem Sonnensystem aus weg kann, ne?
Ja, das wäre schon ganz geil.
Bei denen hast du aber dieses fette, nicht so ganz... Prost-Mahlzeit. Dieses, alles cool. Dieses nicht so ganz vorhersehbare, fette Ding, das potenziell einfach eine Supernova, eine Nova auslösen könnte.
Ja, nice.
Und eine Nova heißt effektiv, der Stern macht so, okay, lol, kein Bock mehr, fump, und explodiert einfach. Und
du bist manchmal schon so eine laufende Comic-Noise.
Ja, ja, eindeutig.
Ja.
Und wenn so ein Stern explodiert, das ist...
Dann macht
das
fump.
Dann macht es fump, und dieses fump, das ist jetzt nicht nur so ein uff.
Sternsystemfutsch.
Sternsystemfutsch, effektiv, genau. So, das fucking terrifying zu überlegen, okay, das Sternsystem könnte explodieren.
Aber ist das dann nicht relativ schnell vorbei? Sind wir dann nicht alle relativ schnell Möhre?
Ja, wir sind relativ schnell Möhre. Unser ganzer Planet ist dann mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit relativ schnell Möhre. So, selbst wenn der Stern nicht groß genug wird, als dass er uns verschlucken würde, hätten wir trotzdem auf einmal diesen riesigen Burst an effektiv radioaktiver Energie, der einfach unsere komplette Erde einmal röstet. So.
Also würden verbrennen.
Effektiv. Einfach schnell mal gedeepfried werden, ja. Und das Tolle daran ist, so, du würdest das nicht mitbekommen bis zu dem Moment, wo es passiert, weil sich Licht ja mit Lichtgeschwindigkeit ausbreitet. Das heißt, du würdest erst sehen, wie dich das Ganze erwischt, in dem Moment, als wenn es auch passiert. Das heißt, so, es wäre nicht nur so, oh, der ist aber heute nah und auf einmal fump, tot. Okay. Und das wäre halt ein bisschen beunruhigend. Und da musst du
dir. Aber das Ding ist, ich habe, glaube ich, davor dann weniger Existenzangst, weil es ist so. Du hast nicht noch so, oh mein Gott, der letzte Tag auf Erden, alle rasten vollkommen aus. Und das ja. Ist einfach so, bye.
Bye. Ich meine, wir haben es ja eh effektiv gut, wir haben keinen heißen Jupiter, wir haben nichts.
Ja, ich meine, Richtung. Wenn die
genau,
Erde, wenn die Sonne irgendwann, weißt du, dann...
Dann wäre blöd. Aber das ist noch so lange hin, da drum müssen wir uns keinen Gedanken machen. Wir haben größere Probleme eigentlich.
Hast du übrigens schon unseren Inspirational-Tea-Spruch gelesen?
Mm. Nein, was sagt deiner?
Stehen bei uns andere Sachen drauf?
Ich glaube ja. Was sagt deiner?
Empty yourself and let the universe fill you.
Das klingt nach Darmspiegelung.
Ja.
Every smile is a direct achievement.
Oh ja, das war inspirational.
Oh ja,
das back to so, the main topic.
Genau. Back to the existential crisis. So. Und jetzt musst du dir überlegen... Wir haben verficktes Glück. Und zwar ist unser Jupiter auch ein bisschen näher, als es zu erwarten wäre. Nicht, weil er nach innen tendiert, aber...
Ich hatte gerade ganz kurz Panik.
Aber, weil...
Vielleicht will ich gar nicht mehr über Physik wissen. Das klingt so wie eine große Falle. So, irgendwer steht da so, weißt du, was cool ist?
Wissen.
Weißt du, was auch cool ist?
Existential Dread.
Früh sterben, weil du Angst hast zu sterben.
So Herzinfarkt mit 32,
ja,
einfach
ja.
Aus kosmischer Panik.
Weißt du, es gibt also Jupiter. Die fliegen in dein. Warte mal kurz, mein linker Arm tut weh. Ach, ist nur mein täglicher Herzinfarkt. Ja, das wollte ich
sagen. Genau. Muss ich mal überlegen. Unser Jupiter
genau.
Ist ein bisschen näher, als es uns lieb wäre. Beziehungsweise er ist ja in seiner stabilen Umlaufbahn. Und in unserer stabilen Umlaufbahn ist er ja schön und gut zu haben, aber das bedeutet, er war irgendwann mal auf dem Weg nach innen. Er ist seine Umlaufbahn. Deine Umlaufbahn ist mal geschrumpft. Du wirst mir jetzt nicht... Okay, lack dir mir die Fingernägel. Deine Umlaufbahn ist mal geschrumpft. Und das... Es war wahrscheinlich während der... Also das ist jetzt alles eine Hypothese. Aber das war wahrscheinlich während der frühen Entwicklungsphase unseres Sonnensystems, dass Jupiter als Planet auch nach innen tendiert ist. Und auch das Potenzial hatte, beziehungsweise ich sag mal fast auf dem Weg war, ein heißer Jupiter zu bekommen. Und das Einzige, was ihn abgehalten hat davon, war, dass ich hinter ihm eine weitere große gravitative Kraft gebildet hat, die ihn zurückgehalten hat.
Thank God of that gravitative
Kraft. Thank fucking God that Saturn exists. Weil Saturn, das ist jetzt zwar alles hypothetisch, aber die Hypothese ist so, dass Jupiter nach innen tendiert hat, also nach innen tendiert ist, und Saturn sich aber ungefähr zur selben Zeit gebildet hat. Und ich muss mal kurz Pause machen. So, okay. Okay, es geht weiter. Perfekt. Wo war ich?
Saturn Fang hat
fucking,
uns gesaved.
Thank fucking God for Saturn. Weil unser Jupiter war höchstwahrscheinlich auf dem Weg nach innen.
Und wurde,
hätte ganz schön fucking viel Schaden anrichten. Und das war halt auch in der Zeit, als sich so die Erde gerade gebildet hat, als die Bildung von, ja.
Manchmal vergesse ich irgendwie, wie lange das Universum existiert. Und dachte so, zu der Zeit, als, keine Ahnung, Obama gewählt wurde oder so, weißt du, so irgendwas Normales, so, was auf der Erde passiert. Und so, als unsere Erde gerade angefangen hat zu existieren. Ich so, ja, klar, logisch, ja.
Klar. Way the fucking sein. Da war halt auch schon wieder so 4 Milliarden Jahre her. Ja, 4, ja, genau. Und das Ding ist, das Krasse ist, galaktisch, aufs Universum bezogen. aufs Universum bezogen sind 4 Milliarden Jahre alt nicht mal so alt.
Ja.
Das ist das Krasse. Das Universum ist ungefähr 13,9 Milliarden Jahre alt, was nochmal ein bisschen mehr ist. Das heißt, du hast fucking viel Zeit schon vor uns gehabt, effektiv. Und die Sonne ist auch kein Stern erster Generation. Das heißt, die Sonne hat nicht seit da an existiert, sondern ist aus einer vorhergegangenen Supernova entstanden. Das heißt, du hattest vor unserer Sonne schon mal ein Planetensystem, ein Sonnensystem, was dann irgendwann Puff gemacht hat, und daraus ist dann wiederum unsere Sonne entstanden. Das heißt, wir sind so gesehen galaktische Zombies, I don't know.
Und weird.
Wir sind Arschfresser, aber genau. Nee, was soll ich sagen?
Wir sind Arschfresser.
Uranus.
Je später es wird, desto dämlicher wird dieser Podcast. Ja, zurück zum eigentlichen Thema.
Genau, genau, was ich sagen wollte. Das Ding ist, man muss sagen, diese 25% aller sonnenähnlichen Sterne, die wir entdeckt haben, haben ein die Wahrscheinlichkeit, einen heißen Jupiter zu enthalten, ist ein bisschen ein eine nicht ganz faire Statistik, weil es entschieden leichter ist, heiße Jupiter an Sonnen zu entdecken, als andere
Sonnen,
andere Planeten im Generellen. Weil die Art, wie du Planeten entdeckst, ist effektiv, du hast zwei Möglichkeiten. Nämlich entweder du schaust dir einen Stern an, und wenn der Stern ein bisschen wobbelt, so, ne, dann kann man davon ausgehen, irgendwas zieht an seinem gravitativen Mittelpunkt. Yes. Das heißt, irgendwas wird um ihn rumgehen, was ihn immer ein bisschen in irgendeine Richtung auslenkt. Und da ist es so, dass nahe Dinge, nämlich zum Beispiel ein heißer Jupiter, die auch noch schön massereich sind, sie mehr auslenken und es deshalb einfacher zu erkennen machen. Das heißt, das ist eine Taktik, mit der man relativ leicht Exoplaneten erkennen kann. Und deswegen ist so eine gewisse Präferenz.
Und deshalb sind die 25% mehr oder weniger übertrieben.
Genau, das heißt übertrieben, aber es ist halt auf jeden Fall eine
versuchst du mich gerade zu beruhigen?
Ungefähre Statistik auf jeden Fall. Ja.
Okay, gut.
Und ich meine,
der Tee hat geholfen.
Es wäre sehr, sehr unlikely, und mit sehr unlikely meine ich eigentlich so ziemlich unmöglich, dass Jupiter jetzt einfach wieder Fahrt aufnimmt, sich denkt.
Also crazy red wird.
Weißt du was? Yo, Leute! Sonne! Party! Auf geht's!
Einfach so spontaneous.
So geht zum Asteroidengürtel. Yo, all hop in the party bus.
Ja.
We are going for the sun.
Woo-hoo-hoo. Ja, aber eigentlich immer so das Quiet Kind in der Ecke,
genau,
mit dem Buch und dann so,
I am a party kid now. Dann geht's ab. Nee, aber eigentlich, das muss man mal sagen. Puberty hit hard. Genau, eigentlich müssen wir ziemlich fucking dankbar für den Jupiter sein, dass er da so ist, wie er ist, weil der Jupiter hält uns so ein bisschen den Rücken frei. Der achtet so ein bisschen auf unseren Arsch. Weil du hast relativ, das hatte ich, ich weiß nicht, ob ich dir schon mal erzählt habe, ja, du hast hinten am Ende des Sonnensystems etwas, das nennt sich einen kubischen Gürtel. Mhm. Und da hast du Millionen an Millionen an Millionen an Asteroiden rumschweben.
Yes.
Und die interagieren gegenseitig miteinander. Das heißt, die stoßen mal zusammen und dann passiert es immer mal wieder, dass einer da rausgeschmissen wird und auf Crashkurs mit dem inneren Sonnensystem geht. Und dann haben wir aber diesen fetten Ficker da hinten, der fucking viel wiegt, sprich Jupiter, der ganz gerne mal...
Der ist literally unser Backup.
Der einfach mal unser Backup ist.
Bodyguard, meine ich. Der steht so hinter uns,
Der steht dahinter und saugt für uns gerne mal... Genau, und saugt für uns gerne mal so ein bisschen die... Genau, mit seiner Anziehungskraft die Asteroiden aus ihrer Trajektorie Richtung inneres Sonnensystem und lässt die entweder in sich crashen oder schmeißt die wieder zurück nach irgendwo anders. Und damit sollten wir ihm eigentlich relativ dankbar sein, weil ohne ihn würde die prozentuale Wahrscheinlichkeit, wann ein Asteroid bei uns einschlägt, entschieden wachsen. Das heißt, Massenaussterben wäre höher und damit womöglich auch die Chance auf Leben geringer. Deswegen ist die Art, wie unser Sonnensystem existiert, ziemlich optimal für Leben. So, wir haben eine Sonne, die lange brennt und konstant Wärme abgibt, ohne dabei viel zu fluktuieren. Deswegen haben wir immer schön safe eine durchschnittliche Temperatur bei uns. Wir haben hinten einen Bodyguard, der uns rettet. Wir haben einen Mond, der ich sag mal, die Erde schön durchwühlt und sie auch gleichzeitig ein bisschen abbremst, was auch ganz sinnvoll ist, aber sie auch davon abhängt, vollkommen stehen zu bleiben. Wir haben einen leichten Shift, also unsere Umlaufbahn ist leicht geschiftet, was uns Jahreszeiten gibt. Das heißt, unser Sonnensystem ist ziemlich perfekt für Leben geschaffen. Und da wäre jetzt natürlich irgendwie die, keine Ahnung, Konklusion so, das ist für uns gemacht, relativ naheliegend, so nach dem Motto, es muss
irgendwie... So, natürlich muss es so sein.
Genau, so, es muss eine höhere Kraft geben, die uns das Ganze so eingerichtet hat. So, aber wenn man mal drüber nachdenkt, ist es nur logisch, dass unser Sonnensystem so gut für uns ausgerichtet ist, weil wäre es das nicht, würde es uns nicht geben, weil wir nie hätten existieren können, weil irgendetwas uns davon abgehalten hätte, uns so weit zu entwickeln,
dass
wir
drüber nachdenken können. Dementsprechend ist es nicht für uns so erschaffen, sondern wir leben, weil es so existiert.
Ganz genau. Und deswegen ist ist nicht statistisch unwahrscheinlich, dass wir so einen perfekten Spot haben, sondern wir haben uns, weil wir in so einem perfekten Spot sind.
Yes.
Wir sind so gesehen die Erfüllung von einer statistischen Wahrscheinlichkeit. So, wenn diese Umstände existieren, dann ist es wahrscheinlich, dass da Leben existiert. Und da diese Umstände existieren, existieren wir als Leben da.
Genau, und das ist nicht andersrum so... wenn wir existieren, könnte das so aussehen oder nicht, sondern
genau.
Es ist so, wir existieren und wir existieren nicht.
Genau.
Und wir existieren nur, wenn es so aussieht.
Genau, weil am Ende des Tages ist es so, dass es so viele Sterne gibt und es so viele Planeten gibt, dass jegliche Konfiguration an Möglichkeiten auch irgendwie existiert.
Mhm.
Und deswegen ist es auch nur möglich, ist es auch nur logisch, dass eine Konfiguration existiert, in der Leben möglich ist und fast unvermeidlich effektiv. Und dass wir hier sind, um genau das wahrzunehmen und um genau das zu bemerken, diese Konfiguration, ist faszinierend und es ist nicht der, keine Ahnung, es ist nicht irgendwie eine göttliche Gebung, als wir genau hier sind, sondern es ist die logische Konsequenz.
Oh, don't offend the religion.
Oh, I offend the religion, fuck off religion. Aber es ist genau umgekehrt. Es ist die das Gesetz der großen Nummern, dass wenn jegliche Möglichkeiten existieren, auch jegliche Möglichkeit eintreffen muss. Wir sind die statistische Konsequenz.
Ja.
Und das ist das Krasse. Und du hast auch halt jegliche andere Konsequenz. Du hast Planeten, auf denen regnet es Glas. Du hast Titan, auf dem...
Glas?
Ja, du hast... Es gibt einen Planet, auf dem regnet es konstant 24/7 Glas, und zwar so schräg, dass diese Glassplitter um den Planeten kreisen. Das heißt,
aber wieso? Also wie passiert sowas?
Du hast...
Side-Rant.
Ich kann es dir gerade aus dem Kopf nicht genau sagen, aber du hast...
Besteht Glas nicht eigentlich aus Sand?
Glas ist effektiv Silikon. Das heißt, du hast einen Planet mit einem hohen Silikongehalt, der richtigen Temperatur, der richtigen Rotationsgeschwindigkeit, der richtigen atmosphärischen Beschaffenheiten, dass genau das entstehen kann. Und ich kann nochmal theoretisch googeln für die nächste Folge so als Follow-up. Aber du hast halt genau...
Wir könnten auch mal so eine Crazy Planet Episode machen, wo wir sie einfach rausholen.
Oh ja, das werde ich machen. Tee. Und du hast diese unglaublich krassen Konfigurationen. So, ich glaube, auf Titan regnet es Diamanten. So, und das ist...
Just imagine
the fucking
shit. Diamonds are a girl's
best friend. und...
Marilyn Monroe wurde einfach wiedergeboren auf dem Planeten.
Marilyn Monroe kommt einfach vom Titan. Und hat einfach nur krasses Heimweh und deshalb singt sie davon die ganze Zeit.
Die ganze Zeit.
Ihr ganzes Leben. So.
Ja.
Schon damals in der Fabrik, wo sie entdeckt wurde und so.
Diamonds. So alles, worüber sie singt.
Genau. 24/7.
Ja. So eigentlich ihre Heimatsprache.
Ja.
Die reden einfach nur in dem Wort.
Genau.
Diamonds.
Ganz genau.
Diamonds.
Genau. Und
das ist schon nice.
Das ist schon fucking nice.
Also ich mag das Gesetz der großen Nummern. Das kriegt hier eine sehr interessante Zeit.
Ja. Das Gesetz der großen Nummern ist, also The Law of Large Numbers, glaube ich, heißt es im Englischen. Oder Rule of
also
Large Numbers.
Also wenn ich das nicht verstehe, ist es doch effektiv einfach... Es gibt eine gigantische Anzahl an Möglichkeiten und dementsprechend muss auch jede Möglichkeit zutreffen in irgendeiner Weise.
Genau, so nach dem Motto, es gibt...
wir haben das große Feld jegliche, der umsetzbare, also so dass die Option, wie heißt das? Sowas wie ein Empty Canvas quasi.
Genau, und man kann es auch so beschreiben als, du hast ein Ereignis, das mit einer sehr geringen Wahrscheinlichkeit eintrifft, so wie dass jemand im Lotto gewinnt.
Mhm.
Und für die individuelle Person ist es unwahrscheinlich, dass sie im Lotto gewinnt. So 1 zu 140 Millionen.
Aber es aber, ist zu 100% wahrscheinlich, dass jemand
genau, im Lotto gewinnt. Aber, nicht 100%, aber wenn genug Leute spielen, so gegen unendlich Leute spielen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass niemand gewinnt, gegen null geht. Weil wenn du genug Leute hast, denen etwas passieren kann, dann genau, wird es passieren. Und deswegen, um jetzt zum Beispiel einen Follow-up zu schließen, ist es auch so, dass die generelle Wahrscheinlichkeit, dass ein Hot Jupiter existiert, vielleicht für den singulären Planeten unwahrscheinlich. Ich habe jetzt auch nur von einem Planetentyp geredet, der diese 25%ige Wahrscheinlichkeit hat. Alle anderen haben eine geringere Sonnentypen. Aber dafür, dass es ihn gibt, dass solche Sonnensysteme existieren, in dem ein Hot Jupiter präsent ist, ist so gut wie gefordert ist. Und deswegen hast du es auch, dass nur wenn du die Milchstraße beobachtest, also unsere Heimatgalaxie, im Durchschnitt alle 10 Jahre, was kosmisch gesehen keine große Teilchenskala ist, effektiv
Millisekunde quasi.
Genau, effektiv ein Augenblinzeln, eine rote Nova existiert. Also eine rote Nova pufft und wieder verschwindet. Das heißt, alle 10 Jahre
existiert einfach nur ein System nicht mehr.
Knallt einfach irgendein heißer Jupiter in eine Sonne. Nur in unserer Milchstraße.
Aber kann es dann nicht sein, dass wir sie einfach noch nicht herausgefunden haben, dass einfach jedes an irgendeinem Punkt mal so einen heißen Jupiter entwickelt und wir dann alle draufgehen?
Das bezweifle ich ehrlich
dass
gesagt.
Dass es so einen Turning Point gibt?
Nein, weil die meisten Sterne trotzdem noch statistisch, du musst überlegen, unser Sonnensystem hat ungefähr 250 Milliarden Sterne. Und die meisten davon werden entweder zum weißen Zwerg am Ende ihrer Lebenszeit, das heißt, sie blähen sich auf, schmeißen dann ihre äußeren Schalen effektiv ab und komprimieren sich dann auf ihren Sternen.
Oh mein Gott.
Nee, und du hast so viele Sterne, dass es statistisch einfach unwahrscheinlich wäre, wenn das nicht passieren würde. So wie du auch im Durchschnitt alle so und so viele tausende Jahre einen Asteroideneinschlag auf der Erde hast. So, das ist an irgendeinem spezifischen Tag passiert, ist unwahrscheinlich, aber dass es nie passiert, ist noch unwahrscheinlicher. Und genau das hast du auch mit roten Noven. Du hast, dass es zu einem spezifischen Stern passiert, dass ein heißer Jupiter sich in deren Planetensystem entwickelt, ist unwahrscheinlich, aber dass es keinem passiert, ist noch unwahrscheinlicher. Und genau das ist das, was hier entsteht, effektiv. Ja. Und mit diesem...
Crazy.
Ich will übrigens unbedingt nochmal eine Folge über die Größenordnung des Universums machen, weil das ist...
Yes. So, Freunde.
Wir gehen ins Bett. Wir sind müde.
Abschließende Worte des Podcast-Tragenden?
Skibbidi-Bobbidi-Boop. Immer über warten, bis die Ampel grün wird, bevor man drüber geht.
Sonst bist du tot.
Außerdem check yourself before you wreck yourself. Und
empty yourself and let the universe fill you in.
Ganz genau. Und mit diesen wunderschönen Worten von Yogi-Tee.
Ja.
Wünschen wir euch einen angenehmen Abend oder Resttag oder Morgen oder wann auch immer ihr diesen Podcast hört.
Bye.
Bye. Wir lieben euch. Oh, das war so pretentious.